Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Tod ist was Schreckliches. Manchmal scheint er wie eine Erlösung. Das habe ich oft in Trauergesprächen gehört. Manchmal ist das Leid eines Menschen nicht mehr erträglich. Aber es ist ja gerade die Vergänglichkeit, die diesen lieben Menschen so zeichnet. Der Vorbote des Todes, der uns manchmal Menschen schon nimmt, bevor sie überhaupt verstorben sind. Der Tod mit diesen Vorboten, mit der Vergänglichkeit, ist ein Ärgernis und ein Schrecken. Zumindest, wenn man den Menschen liebt. Liebe sucht ja die Nähe. Bei aller Freiheit, die man auch geben muss, Liebe sucht Nähe und freut sich über die Gegenwart des anderen. Der Tod trennt. Der Tod nimmt einem die geliebte Person. Es bleibt nur noch die Erinnerung. Ich musste an eine Situation im Hause Bodelschwing denken, vor 150 Jahren. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört. Friedrich von Bodelschwing, der Ältere, der Gründer von Bethel, war ein frommer Mann, ein Theologe, Pastor pietistischer Prägung. Seine Frau Ida und er haben 4 Kinder. Da ist Ernst, ein kluger Junge, wissbegierig, möchte alles verstehen und entdecken. Elisabeth, ein liebes, rücksichtsvolles Mädchen, hilft der Mutter gerne. Der kleine Friedrich reitet verzückt auf seinem Spielzeugpferd mit einem Pelzmützchen, das er vom Großvater bekommen hat. Und mitten in all dem Familienglück das freudige Lallen von dem Jüngsten, Karlchen. Und dann geschieht etwas Schreckliches. Ernst, der Älteste, erkrankt an Keuchhusten und steckt die anderen 3 Kinder an. Im ganzen Haus Bodelschwing hört man das Husten der Kinder. So laut ungefähr. Tag und Nacht hustet ein Kind. Ist das eine still und atmet wieder ruhig, dann beginnt das andere und das dritte und vierte. Eine Lungenentzündung gesellt sich dazu. Im Januar 1869 verstirbt zuerst der kleine Friedrich. Die anderen kämpfen weiter. Und dann verstirbt Elisabeth. Und dann verstirbt der jüngste Karl. Bodelschwings Hände zittern und sein Gesicht ist fahl, als er am Tag darauf wieder am Bett seines ältesten Kindes Ernst wacht. Dieser tapfere Junge kämpft am längsten und am schwersten. Vater und Mutter sind am Ende der seelischen und körperlichen Kräfte. Sie haben gebetet und gewacht, gepflegt, 2 Kinder schon begraben. Erschütterte Freunde kommen ins Haus. In das Haus, in dem schon wieder der dritte kleine Sarg steht. Und nur einen Tag später, am 25. Januar 1869, verstirbt auch Ernst. Innerhalb von 2 Wochen müssen Vater und Mutter Bodelschwing alle ihre 4 Kinder hergeben. Das einst so lebenssprühende Haus ist ausgestorben. Friedrich von Bodelschwing ist 38 Jahre alt. Seine Frau Ida ist 35. Ihr wird das Haar weiß und es beginnt dann auszufallen. Sie muss eine Haube tragen. Und ihr Mann fürchtet, sie könne unter all dem Leid zerbrechen. Und wahrscheinlich fürchtet er dasselbe auch von sich. Liebe Gemeinde, der Tod ist etwas Schreckliches. Und Sie haben das im vergangenen Jahr auch erlebt, auch wenn es manchmal wie eine Erlösung scheint. Andere von Ihnen leiden bis heute, vielleicht sogar unsäglich, wie die Bodelschwings. Es gibt in unserer Gesellschaft manchmal die Tendenz, den Tod schön zu reden. Der Tod gehört zum Leben dazu. So ein bisschen wie Yin und Yang. Beides, Tod und Leben, ergänzt sich, bildet ein Gleichgewicht. Das ist chinesische Philosophie, aber das ist nicht der christliche Glaube. Für den christlichen Glauben ist der Tod ein Skandal, ein Feind. Der Tod raubt uns liebe Menschen, raubt uns Gesundheit und Freude durch den Schatten der Vergänglichkeit und manchmal raubt er uns auch den Lebensmut. Die Bibel erzählt, wie Gott ursprünglich, wie ursprünglich diese Welt ohne Tod gedacht war, voller Freude und Leben in Ewigkeit. Und dann ist durch den Egoismus der Menschen, die sich von Gott abgewendet haben, durch die Sünde ist auf einmal ein Riss hineingekommen in diese Welt. Und Vergänglichkeit, Leid und Not haben auf einmal die Überhand gewonnen. Tod und Vergänglichkeit sind eine Folge daraus, dass wir als Menschen uns von Gott losgesagt haben. Aber Gott, das beschreibt die Bibel wunderbar, Gott hat sich der Sache angenommen und er hat selber den Tod überwunden. Er ist in Jesus auf die Welt gekommen. Ich meine, nächste Woche ist Advent, wir denken jetzt wieder über die Weihnachtsgeschichte nach. Jesus ist auf die Welt gekommen und er ist am Kreuz gestorben. Und wir glauben auf geheimnisvolle Weise, dass Jesus unseren Tod stirbt, sodass wir sein Leben bekommen. Am Kreuz geschieht ein Tausch. Er trägt meine Vergänglichkeit und ich bekomme sein Leben. Und deshalb hoffen wir als Christen auf die Ewigkeit. Der Tod kommt, ja, und es ist schmerzlich. Aber der Tod ist besiegt. Er hat nicht mehr die letzte Macht. Er trennt uns nicht mehr von Gott. Und deshalb können wir als Christen die Ewigkeit vor Augen haben. Den Himmel oder das Paradies. Und das begegnet in christlichen Liedern überall. Vielleicht ist es Ihnen eben aufgefallen, die Lieder, die wir gerade gesungen haben, die Lesungen, die wir gehört haben, das Glaubensbekenntnis, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir glauben am Ende an eine Ewigkeit. Das kommt in so vielen biblischen Worten, wenn ich auf dem Friedhof stehe und ganz am Ende wir das Vaterunser gemeinsam beten am Grab, dann heißt es, dann geht es um die Hoffnung in Ewigkeit, in Ewigkeit. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir hoffen darauf, dass Gott die Tür geöffnet hat und der Himmel frei ist. Und deshalb gibt es im christlichen Glauben immer wieder dieses Motiv der Sehnsucht nach dem Himmel. Keine Todessehnsucht, sondern im Gegenteil die Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Eine Sehnsucht nach erfülltem Leben, wo diese Welt bei all ihrem Schweren, wo das Schwere die Tränen abgewischt werden. Paulus beschreibt das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Wir wissen ja, dass unser Zelt in dieser Welt abgebrochen wird. Und dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause, ein Bauwerk, nicht von Menschenhand gemacht, wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, uns von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Wir würden diese Hülle am liebsten nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott selbst uns darauf vorbereitet. Und so sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist vom Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und schon beim Herrn leben. Paulus vergleicht unseren Körper, den wir auf dieser Erde haben, mit einem Zelt. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal gezeltet haben. Als junger Erwachsener bin ich mal mit Freunden in Schottland zelten gewesen. Und ich weiß nicht, wenn Sie mal zelten wollen, dann gehen Sie eher in Süden und nicht in Norden. Also in Schottland zu zelten, es war nass und kalt und zugig und nach 3 Tagen sind wir in die Jugendherberge gegangen, weil alles klamm und kalt war. Ein Zelt ist etwas Provisorisches. Das geht mal ein paar Nächte. Man liegt auf einer Isomatte oder auf einer Luftmatratze, aber mal regnet es durch, der Wind pfeift, Es ist unbequem, man liegt schräg. Und Paulus sagt, unser Leib, unser Leben hier auf der Erde ist so etwas wie ein Campingurlaub, ist wie ein Zelt. Das geht ein paar Jahre ganz gut, aber dann merkt man die Knie, den Rücken und das Herz. Der Kopf macht irgendwann auch nicht mit. Eines Tages bricht das Zelt in sich zusammen. Das ist dann der Tod. Paulus sagt, wir wissen, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen. Dann erhalten wir aber von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht und wird für immer im Himmel sein. Wenn unser Zelt abgebrochen wird, ist das nicht das Ende, sondern wir erhalten von Gott ein neues Bauwerk, ein neues Zuhause, quasi eine Villa. Ihr Lieben, in diesem Leben ächzen und leiden wir an unterschiedlichen Stellen. Unser Leib ist ein Zelt, ist nicht für die Dauer ausgelegt. Aber danach bittet uns Gott in eine bequeme, geräumige Wohnung, wo alles herrlich sein wird, wo es keine Tränen geben wird, kein Leid, keine bösen Worte, kein Hass, kein Streit. Darum seufzen und sehnen wir uns danach, von dieser himmlischen Behausung gewissermaßen umhüllt zu werden. Paulus wurde verfolgt, er wurde inhaftiert, er wurde geschlagen. Und wenn es einem hier auf der Erde schlecht geht, sehnt man sich noch mal mehr. Die Aussicht, irgendwann das Leid zu beenden, ist dann ganz stark. Die Bodo Schwings lebte nach dem Tod ihrer 4 Kinder in einer ständigen Nähe zum Himmel. Für sie war der Tod nicht das Ende, ihre Kinder waren nicht weg, sondern ihre Kinder waren jetzt im Himmel, ihre Kinder waren jetzt bei Gott. Hinter ihrer Trauer stand die unerschütterliche Gewissheit, dass ihre Kinder bei Gott jetzt leben. Und Bodo Schwing hat das beschrieben, wie das sein Bewusstsein verändert hat. Zeit ihres Lebens lebten sie mit dem Himmel vor Augen. Es war so ein bisschen, als ob die Kinder umgezogen wären in ein anderes Land. Sie waren nicht weg, sie waren nur irgendwo anders. Und das Ehepaar Bodo Schwing hatte fortan immer diese Nähe zum Himmel. Die Eltern blieben noch etwas auf dieser Erde, aber sie würden die Kinder bald wiedersehen. Bei den Bodo Schwings kann man diese Sehnsucht nach dem Himmel verstehen. Aber wie ist es bei uns? Wie ist es bei Ihnen? Sehnen Sie sich nach dem Himmel? Ich habe als Kind oder als Jugendlicher ein Buch gelesen, Tagebuch eines frommen Chaoten. Und da der Hauptdarsteller, der Hauptperson, sehnt sich überhaupt nicht nach dem Himmel und ist betrübt und sagt, ich will gar nicht sterben, ich will hier auf der Erde bleiben. Und eines Tages begegnet ihm ein Pater in einer Gemeinde, hält die Predigt und als sie ins Gespräch kommen, erzählt er, müsste ich mich nicht eigentlich auf den Himmel freuen? Und dann fragt der Pater ihn, was machst du am liebsten auf dieser Erde? Und dann sagt er, Fußball spielen. Und dann sagt er, stell dir den Himmel schöner vor als das Endspiel einer Fußballweltmeisterschaft. Vielleicht kannst du im Himmel mit Jesus und seinen Jüngern Fußball spielen. Er sagt zu seiner Frau, sollte er irgendwann mal versterben, legt ihm Fußballschuhe ins Grab. Die Vorstellung, dass der Himmel etwas Schönes ist, dass unsere tiefsten Sehnsüchte dort erfüllt werden. Ich weiß nicht, was Sie am liebsten tun auf dieser Erde. Könnte es sein, dass der Himmel noch schöner wird, weil Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, unsere tiefsten Sehnsüchte erfüllen kann? Der Himmel wird schöner sein als all das. Vielleicht hilft es manchmal, sich konkret vorzustellen, was wir im Himmel tun werden. Aber mehr als Ereignisse und Dinge ist wichtig, dass im Himmel wir die Nähe Gottes erleben. Wenn man jemanden liebt, möchte man mit ihm zusammen sein. Da ist die Umgebung gar nicht das Entscheidende. Es ist nicht so wichtig, ob ich am Strand von Mallorca oder auf dem Teutoburger Wald bin. Hauptsache, ich bin mit der Person zusammen, die ich liebe. Und so ist es auch im Himmel. Wir werden Jesus begegnen. Und wer Jesus liebt, Für den wird das die größte Freude sein, ihm zu begegnen, egal wie es dann drumherum aussieht. Endlich den zu sehen, der für mich gestorben ist, der sein Leben für mich gegeben hat, ihn zu umarmen, ihm zu danken, ihn zu loben. Das wird der Kern des Himmels sein. Das kann aber nur der schätzen, der Jesus auch liebt. Wenn du ihn nicht kennst und ihn nicht lieb hast, dann denkst du ja, was soll ich im Himmel? Ist doch langweilig. Ich möchte lieber zum Fußballstadion oder möchte lieber shoppen gehen. Aber wer Gott kennt und liebt, der kann sich an seiner Gegenwart erfreuen. Das ist so, wie wenn jemand vor einem Bild der Kunst steht, vor der Mona Lisa. Da mag jemand stehen und dieses Kunstwerk genießen, stundenlang. Oder wer eine Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach liebt, der kann sie hören, stundenlang, dauert ja auch Stunden, und aufgehen in dieser Musik. Wem das aber nicht sagt, der wird ständig auf die Uhr gucken und wird sagen, wann ist endlich vorbei. Und so ist es mit dem Himmel auch. Wer Gott liebt, wird in seiner Gegenwart erfüllt sein von seiner Gegenwart, weil Gott selbst die Fülle ist. Und vielleicht müssen wir auf dieser Erde lernen, Gott zu lieben. Vielleicht beginnen wir mit dem Gebet, Herr, ich möchte dich lieben lernen. Das ist übrigens auch das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Herzen. Der Himmel wird aus lauter herrlichen Dingen und Erlebnissen bestehen. Der Himmel wird aber vor allen Dingen Gemeinschaft mit dem Herrn sein, den ich liebe. Und kurzer letzter Gedanke, der Himmel hat Auswirkungen auf das, wie ich hier lebe. Der Himmel verschiebt meine Prioritäten. Wir haben eben gesungen das Lied von Marie Schmalenbach, Brich herein, süßer Schein. Sie war 40 Jahre lang Pfarrfrau in Männighüffen. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell hinein. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Also von der Ewigkeit her verschieben sich meine Prioritäten. Werden bestimmte Dinge, die ich hier tue, auf der Erde weniger wichtig und andere werden wichtiger. Es gibt ja diesen Gedanken, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, was würde ich tun? Dass wir weniger gestresst sind, aus diesem Leben alles herauszuquetschen an Freude und Erfüllung, weil wir wissen, wir haben Zeit. Die Zukunft liegt vor uns. Wir können uns auch anderen Menschen widmen, müssen nicht um uns selber kreisen, um unsere Bedürfnisse die ganze Zeit zu stillen, können frei werden zu dienen, Gutes zu tun. Wie die Bodelschwings das übrigens auch getan haben, die dann in Bethel, in den von Bodelschwingsen Anstalten oder der Bodelschwingsen Stiftung, anderen Menschen mit Behinderung geholfen haben. Die Bodelschwings haben übrigens noch 4 weitere Kinder bekommen, darunter auch Friedrich von Bodelschwing, der dann die Nachfolge des Vaters angetreten ist. Gott schenkt Leid, ja, aber er schenkt Hoffnung. Und diese Hoffnung auf den Himmel ist etwas, was sich lohnt, in uns wachsen zu lassen. Auch um hier auf der Erde konkret zu handeln und die Prioritäten zu setzen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.